Als Jesus auf die Erde kam, da kam er nicht, um sie mit dem erhobenen Zeigefinger zu richten, sondern um sie zu retten. Da die Menschen das aus bitterer Erfahrung gar nicht glauben konnten, hat er wahrscheinlich so oft Friede sei mit euch gesagt und fürchtet euch nicht. Damit hat Jesus die Verbundenheit zwischen den Menschen und sich hergestellt. Als Jesus also auf die Erde kam, da war dieses Grundbedürfnis nach Beziehung und das Wiederherstellen der Verbindung mit dem Vater im Himmel auch das Erste, worum er sich kümmerte. Nachdem Jesus wundersam geboren war, von seinem Cousin getauft worden war, dem Teufel in der Wüste mächtig eins auf die Mütze gegeben hatte, da wollte er den Leuten erst einmal erklären, was er denn nun eigentlich auf der Welt wollte. Darum hielt er vor allen Predigten und vor allen Wundern, gerade so wie ein Politiker, eine programmatische Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth, in der er sich auf Jesaja 61 bezog, einem allgemein bekannten apokalyptischen Kapitel, das über das Ende der Welt spricht. Der Unterschied zu programmatischen Reden heutiger Politiker ist, dass Jesus das, was er gesagt hat, in seiner nun fast 2000-jährigen Amtszeit auch immer umgesetzt hat. Und das Erste, was er ankündigte, war, dass er die Armen durch frohe Botschaft erfreuen wolle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Was das nun mit Beziehungen zu tun hat, kann man nur erkennen, wenn man einmal kurz die hebräischen Worte anschaut. Ich habe hier darüber schon einmal in einer Predigt vor 2 Jahren gesprochen und will heute auch nur den ersten Punkt wiederholen. Die Anavim, die Armen, mit denen Jesaja 61 beginnt, beziehungsweise die Elenden, wie man das Wort Anavim eigentlich übersetzen muss, sind arm in jeder Hinsicht. Es sind Israeliten, die zu wenig Landbesitz oder gar keinen Landbesitz mehr haben und damit auch keinen vollen Anteil mehr an der Volksgemeinschaft haben. Diese Armen, diese Elenden sind wie obdachlose Asylbewerber im eigenen Land. Die Entwurzelung, die Heimatlosigkeit oder dieses Nicht-Dazugehörigkeitsgefühl ist aber auch eine Grundbefindlichkeit des modernen Menschen. Wenn Jesus jetzt also sagt, dass er uns Menschen in dieser Situation eine gute Botschaft bringen will, dann dürfen wir mal gespannt sein, was er da für uns als frohe Botschaft anzubieten hat und ob das nun auch wirklich als frohe Botschaft bei uns im Herzen ankommt. Für den Israeliten damals war es vor allem wichtig, wieder zur Volksgemeinschaft gehören zu können. Darum steht seine gute Botschaft kurz vor Jesaja 61, nämlich in Jesaja 52,7, da heißt es, dein Gott herrscht als König. Mit dieser guten Botschaft wussten sie, dass sie unabhängig von ihren Umständen wieder aufgenommen waren. Sie gehörten wieder dazu. Das können wir heute vielleicht nicht mehr so verstehen mit dem König. Für uns heute sind wahrscheinlich andere Bibelstellen eher als frohe Botschaft verständlich, wie zum Beispiel Johannes 15,15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Oder Johannes 6,37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder Römer 3,3, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. All das sind Botschaften, die uns gegen unsere sonstigen Erfahrungen im Alltag signalisieren, dass Gott eine Beziehung mit uns leben will. Eine Beziehung, die wir nicht zerstören können. Und darauf können wir uns verlassen. Um uns das zu beweisen, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben und hat die Rechnung, die zwischen Gott und uns noch offen stand wegen dem Verrat im Paradies, hat diese Rechnung beglichen. Das ist der Kern jeder frohen Botschaft, die man sich nur ausdenken kann. Bevor Jesus mein Leben in die Hände bekam, war mein Kernproblem das Dazugehören wollen. Und ich schaffte es mal mehr, mal weniger. Aber als Jesus in mein Leben trat, da gehörte ich plötzlich einfach so dazu, durch seine Gnade und hatte eine Heimat gefunden, ohne sie täglich neu erkämpfen zu müssen. Das hat den berühmten französischen Jesuiten Teilhard de Chardin zu dem Ausspruch veranlasst, Gott ist die Heimat der Menschen. Gott ist die Heimat der Menschen. und dass diese Heimat nicht mehr zerbricht. Das hat Gott uns Menschen versprochen, als er nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Die letzte Verheißung Jesu nach dem Matthäusevangelium lautet: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und nicht nur da, sondern an vielen anderen Stellen verspricht uns Gott, bei uns zu bleiben, was auch immer passiert. Zum Beispiel fragt Gott in Jesaja 49, 15, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und wir müssten ihm antworten, ja, Herr, das passiert immer wieder. Und es macht uns jedes Mal so tief betroffen, weil wir spüren, dass hier eine absolute Grenze überschritten worden ist. Und Gott weiß das auch. Und so sagt er in Jesaja weiter, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ich vergesse dich niemals. Jesus ist immer bei uns. Gott sagt nicht, dass er uns angesehen und mächtig macht, wenn wir uns ihm anschließen. Er sagt nicht, dass er uns überragende Klugheit und überlegene Erkenntnisse schenkt. Dass er uns Engelheere und Wunder am laufenden Band schickt. Dass wir fehlerlose Vorbilder oder unwiderlegbare Redner werden. Er sagt nur, ich bin bei euch. Und das genügt. Ich bin bei euch. Und das genügt. Denn Jesu Gegenwart gilt für alle Tage. Für den Alltag. Die guten Tage, die bösen Tage und die durchwachsenen Tage. Im Grunde ist es die Verheißung, dass das ewige Leben hier schon inmitten der Todeswelt beginnt. Deshalb sagt der Apostel Johannes in einem seiner Briefe, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Bei Gott wird unser Grundbedürfnis nach Beziehung gestillt. Wenn er zu mir gehört und ich zu ihm, dann habe ich die wahre Liebe gefunden. Die Liebe, die nie mehr vergeht und die kein Wind mehr verwehen kann. Und das Beste ist, du darfst es ausprobieren. Du darfst dich Gott ganz zaghaft nähern, ganz vorsichtig auf seine Einladungen einlassen. Denn er lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen. Und wir dürfen es ausprobieren, zu sehen, was an der ganzen Sache mit der Liebesbeziehung dran ist. Die Gemeinde bietet dafür immer wieder besondere Zeiten an, wie den jetzt beginnenden Alpha-Kurs, die Open-Heaven-Kurse und vieles andere mehr. Du hast aber auch die Gelegenheit, nach jeder Predigt, nach jedem Gottesdienst, in jedem Lobpreis, immer wieder einen zaghaften Schritt auf Gott zuzumachen und dich ihm in einem Gebet anzuvertrauen. Und jedes Mal, wenn das geschieht, jedes Mal, wenn ein Mensch das tut, dann geschieht im Himmel etwas ganz Besonderes. Und wenn wir jetzt schon in den Himmel schauen könnten, dann würden wir, glaube ich, etwas äußerst Verblüffendes sehen, von dem ich in meinem Herzen aber zutiefst überzeugt bin. Ich glaube, wir würden Gott sehen, wie er mit einem Foto von dir und mir in der Hand durch die Unendlichkeit tanzt. Und voller Liebe und Glück singt, er gehört zu mir oder sie gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er oder sie bleibt hier für immer bei mir. Und das ist eine Erfahrung, die Leben verändern kann. Das ist eine Erfahrung, die dich in der tiefsten Dunkelheit halten kann, die dir die Kraft gibt, in der tiefsten Dunkelheit weiterzugehen, auf das Licht am Ende des Tunnels zu. Und diese Erfahrung, die wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Man kann sie machen, wenn man sich Jesus anvertraut und ihm die Tür des eigenen Herzens öffnet. Denn er steht vor deiner Herzenstür und klopft an, heißt es in der Bibel. Und er möchte mit dir zusammen sein.